Das war wieder eine richtig volle Folge heute, Markus. Wir müssen den Vorspann relativ kurz halten, weil wir so viele Themen haben und so lang geredet haben. Aber worüber eigentlich?
Oh, über 1000 Sachen. Hauptsächlich aber über Daten und was man damit anfangen sollte und warum nicht. Wir haben ein bisschen KI.
AI. Wir haben einen AI-Corner.
Ja, das klärt sich gleich, warum das AI-Corner heißt und nicht KI-Kiste.
Ja, hängt auch mit den Euro-Companies zusammen.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Web-Analyse-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Markus Bersch sitzt wie immer virtuell neben mir.
So ist es. Hallo allerseits.
Herzlich willkommen zur 145. Folge. Und wir haben richtig viel, darum wir halten uns gar nicht lange auf mit dem Vorgeplänkel. Wir springen direkt ins Housekeeping.
Genau, das machen wir. Und das erste Thema wäre dann ja nochmal unser Gewinnspiel nochmal aufzugreifen. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, tatsächlich nur der Joachim, der irgendwie am Tag, als wir aufgezeichnet haben oder sowas, da noch nachgekommen ist, den werde ich jetzt noch offiziell nachmelden. Und dann ist das Gewinnspiel beendet. So, das war es dann mit den Tickets für Analytics Pioneer Summit.
Ja, apropos Gewinnspiel, du warst beim SEA Camp. War das ein Gewinn
für dich? Das war ein Gewinn für mich und für einige der anderen hoffentlich auch. Weil man konnte was gewinnen bei mir. Ich habe wieder das Lego-Ding durchgezogen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dieses Jahr verschenke ich Lego.
Habe ich ja noch nie gesehen, von daher weiß ich, wovon du sprichst, aber vielleicht will ich auch noch mal irgendwann.
Ja, hatte ich, glaube ich, doch zur OMKMS auch schon erzählt, dass ich da.
Erzählt, ja, genau, aber ich habe da trotzdem nicht gesehen.
Nee, gesehen nicht. Aber davon abgesehen war das wieder ein schöner Mix. Es waren jetzt auch nicht nur KI-Vorträge oder nur Demand-Gen oder nur T-Max. Ne? Es ist ja halt eine SEA-Veranstaltung, deswegen sind da auch viele Google Ads-Themen und sonstige Geschichten. Insofern fand ich gut gefächert. Hab einige Vorträge mitgenommen, mehr als üblich bei mir. Aber Zeit zum Netzwerken hatte man ja drumherum trotzdem jede Menge. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Gut. Achso, der nächste Punkt ist auch meiner im Housekeeping.
Ist auch deiner, ja.
Es ist der GTM-Helfer, nachdem wir letztes Mal ja erzählt haben, dass das Ding jetzt wieder funktioniert. Gab schon inzwischen 3 Updates. Es sind über 60 verschiedene Cookie-Tools drin, die alle Content-Management-Plattform zu nennen, ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Da sind auch so einfache Plugins für Shop-Systeme und sowas dabei. Heute habe ich schon wieder 2 gefunden bei neuen Kunden, wieder irgendwelche Tools, die ich noch nie gesehen habe. Das Ding wächst also jetzt. Da man es jetzt wieder updaten kann, ist das eine schöne Sache. 2 Änderungen sind sogar per Pull-Request von Tom reingekommen. Schöne Grüße von hier aus nochmal.
Sehr schön.
Der hat also nicht nur vorgeschlagen, sondern gleich irgendwie Änderungen mit eingetragen. Das gefällt mir. Und dann habe ich mir gedacht, ich hatte ja in meinem Post bei LinkedIn hatte ich geschrieben, hier Service-Hinweis an die vermeintlich 1000 Nutzer. Ich bin davon ausgegangen, dass diese 1000 Nutzer, die da angezeigt werden im Chrome Web Store, irgendwie ein Datenschutzfeature sind. Aber nein, es ist nicht so. Es ist viel schlimmer. Es sind alles Bot-Farmen, die dieses System betreiben in Bangladesch und sonst irgendwo.
Du hast mal genau 1000 eingekauft.
Nee, überhaupt nicht. Aber es gibt Statistiken. Mhm. Ne, so, also im Tool war ich noch nie drin. Dann bin ich jetzt durch Zufall drüber gestolpert und habe halt gesehen, dass es tatsächlich irgendwie ständig neue Installs und Uninstalls gibt und so weiter. Völlig unnatürlich. Und keine Ahnung, was das für einen Hintergrund haben soll. Aber da steht warum tatsächlich nicht 1000 Nutzer und in Wirklichkeit sieht man nur 20 oder so, sondern ich sehe die 1000 Nutzer auch, also mehr als 1000 Nutzer in meiner Statistik. Ja. Völlig bescheuert.
Weil du hast kein Tracking drin bei dir.
Ich habe kein Tracking drin da bei mir. Nee, ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Vielleicht damit Browser, Headless Browser mit installierten Plugins natürlicher aussehen oder sonst was. Ich weiß es nicht. Also da will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ich hatte ja nur mal erwähnt, dass ich irgendwann angeschrieben wurde, hier herzlichen Glückwunsch, hast ja 1000 Nutzer, willst du das Ding nicht monetarisieren? Das ist tatsächlich passiert, ne? So, aber, ja,
das Monetarisieren ist passiert oder das
Anschreiben? Nein, dass dieses Anschreiben. Warum sollte ich das monetarisieren? Das ist ja totaler Quatsch. So. Gut, damit sind wir durchs Housekeeping eigentlich durch.
Und nee, nicht ganz.
Nicht?
Achso. Mir ist auch gefallen, dass wir in unseren Shownotes, also direkt, also dass wir in den, wo man den Podcast hört, gar nicht die Links drin haben, die wir besprechen. Sondern nur ein Link auf den Blog.
Genau.
Ja, kann man das ändern? Also wenn ihr es geändert haben wollt oder wenn es euch überhaupt interessiert, dann schreibt es mal einen Kommentar und dann überlegen wir das.
Genau. Ich bin kein Freund von der Idee, kann ich jetzt schon sagen, weil wir ja doch...
Es so mehr bisschen, Arbeit ist.
Nee, wir machen ja doch ein bisschen Formatierungsarbeit. Wenn ich das jetzt nehme und Copy-Paste da reinpacke, sieht das scheiße aus. Also müsste ich es in Markdown schreiben, damit es auch vernünftig aussieht und keinen großen Bock drauf.
Okay. Nee, es war nur, weil das andere halt haben und ich dachte, das, wieso haben da, also geht es nicht automatisch, aber können wir mal schauen. Ja. Dann wären wir mit dem Housekeeping tatsächlich schon durch.
Gut.
Das ging schnell. Da habe ich mich gefragt, wir kommen zum Check-in, bisschen Datenerfassung. Eine kurze Frage an dich, machst du noch deine Kühlschrankmessung, dass wenn der auf und zu geht, dass die Daten irgendwo hingeschickt werden?
Nee.
Okay.
Nö, habe ich einfach aufgegeben. Also Alarme gibt's noch. Also wenn wirklich die Kühlschranktür mal aufstehen würde, würde ich immer noch eine Benachrichtigung bekommen, aber mehr passiert da nicht.
Ah, okay. Mit dem Arduino wahrscheinlich.
Nein, mit der Hardware, die es da gibt. Das ist ja dieses, das Ding heißt Tech Manager. Und die Dinger heißen Wireless Tech oder sowas. Und dann der Hub davon, der heißt Tech Manager. Fand ich ganz lustig. Allein deswegen habe ich den schon gekauft.
Ja, okay. Von wegen Selbstmessung. Ja. Genau, und dann nochmal noch ein Check. Du hast gerade schon Markdown besprochen, angesprochen. Finde ich inzwischen ein super Format, weil man einfach davon komplett toolunabhängig ist. Und da mal ein Tooltip kurz zwischendurch nochmal. Obsidian zum Beispiel, mit dem man sich dann diese Markdown, wenn man sich so einen Notizen-Markdown macht, speichern kann, verknüpfen kann und das bleibt trotzdem immer nur einfache Dateien auf dem Dateisystem, die man einfach synchronisieren kann. Weil alles andere, irgendwelche Notion-Sachen, die immer voll nervig, dass die immer irgendwo rumliegen in irgendeiner Datenbank, wo ich keinen Zugriff drauf habe.
Nee, Markdown ist ja sehr portabel und wenn man sich an die wenigen Dinge, die man so braucht, irgendwie einmal gewöhnt hat, kann man es relativ schnell schreiben. Im Visual Studio Code und tausend anderen IDEs kannst du dir auch eine Live-Vorschau und so weiter dann einfach als zweites Fenster einblenden, wenn du willst. Und das geht schon ganz gut. Ich brauche es aber natürlich hauptsächlich echt für irgendwelchen GitHub-Krempel, ne? So Readmes und so.
Ja, weil du nutzt für Notizen nutzt du Google Keep, oder? Immer noch?
Für Notizen benutze ich immer noch Google Keep, also Google Notes heißt das ja jetzt, ne, glaube ich.
Heißt
oder?
Das jetzt Notes?
Heißt das immer noch Google Keep?
Ich weiß nicht. Ich
muss mal draufklicken. Ja, ja, keepgoogle.com. Da steht dann auch Keep oben in der Ecke. Ja,
genau. Okay, ja.
Und da steht dann auch schon mal Markdown drin, bei Sachen, die ich da speichere und wo ich weiß, die sollen nachher woanders hin und sollen formatiert werden. Weil du kannst ja Markdown-Formatierungen auch bei Google Docs zum Beispiel einfach lesen und so weiter.
Ja. Das ist, und die LLMs mögen das ja gerne, die ganzen Chat-Systeme zur Strukturierung von den Inhalten, die man übergibt. Ja, also dann noch einmal halbfertiges für diejenigen, die sich sehr gerne selber messen, die ausprobieren wollen, habe ich gerne entdeckt Exist.io. Für diejenigen, die so irgendwelche Messwerte für sich selber haben, bei mir in anderen Podcast gehört, die auch mit Daten machen. Alternative zu irgendwie zu Garmin, die jetzt Geld wollen oder so, Exist.io. Ich selber benutze es nicht, weil mir es unpraktisch, aber der berechnet so Korrelationen und so, wer es braucht. So, ja. Aber jetzt zu den echten fachlichen Themen, Markus.
So, aber dann trage ich Sensoren wieder am Arm oder sonst was. Ah, so, der arbeitet mit mehreren verschiedenen Dingern hier, verstehe.
Also, genau, du bist halt nicht mehr von irgendeinem speziellen Whoop Garmin abhängig, sondern kannst die nehmen, die du hast.
Alles klar. Na gut. Gut, dann gab es erstaunlicherweise genau zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht gebrauchen konnte, hier hängen mehrere Dinger zusammen, wird man gleich merken, gab es Probleme bei der Vorlagengalerie. Also ich bin es gewohnt, dass wenn man bei der Google Tag Manager Vorlagengalerie, egal ob für den clientseitigen oder serverseitigen Tag Manager, eine Vorlage erstellt und die ist einmal drin in der Galerie, was auch schon mal 2 Jahre dauern kann. So, also da gibt es ja keinen vernünftigen Prozess, auf den man sich verlassen kann. Aber wenn sie einmal drin sind und man macht ein Update, dann das ist normalerweise ein Overnight-Prozess. Ne? So, also ich mache heute ein Update und morgen ist das Ding dann irgendwie nach einer automatischen Prüfung freigegeben. Und jetzt musste ich ein Template, was Session-Informationen aus dem GA4 Session-Cookie, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ausliest, musste ich aus gegebenem Anlass aktualisieren. Und ausgerechnet da habe ich gemerkt, dieser Update-Prozess funktioniert nicht. Der hat eine ganze Woche gehangen, ist jetzt aber seit vorgestern oder sowas wieder in Gang. Insofern, Updates scheinen jetzt wieder zu funktionieren. Also wenn ihr ein Update gemacht habt und wundert euch, warum das nicht freigegeben wurde, dann lag es nicht an euch oder sonst irgendwas, sondern es sind allgemein keine Updates freigegeben worden. Ich war erst dann beruhigt, als Dennis von Stape gesagt hat, der hätte das gleiche Problem.
Okay, ja. Merkwürdig.
Ja, sehr komisch. So, dann...
Und dann hast du was von Stape entdeckt. Von Dennis von Stape sozusagen.
Genau, von Dennis von Stape. Naja, das habe ich eigentlich nicht. Also viele Leute haben das Ding gefeiert bei LinkedIn. Ich habe mehrere Posts gesehen. Es geht um den Website-Tracking-Checker von Stape.io. Ein kostenloses Tool, wo du deine URL reinpackst und dann natürlich deine E-Mail-Adresse, damit sich die ganze Scheiße lohnt. Und dann kriegst du den Report per E-Mail geschickt. Aber eigentlich siehst du den auch schon direkt nach der Eingabe deiner Mail-Adresse. Ob du da einfach jupp@schmitz eingeben kannst, kann ich dir nicht sagen, musst du mal ausprobieren. Ich habe meine reale E-Mail-Adresse eingegeben, weil die eh schon haben. So. Und dann kriegst du einen Report und da steht dann drin, was mit deinem Tracking nicht in Ordnung ist, ja oder nein. Ich habe das auf mehreren Websites ausprobiert und mir dabei so eine grundlegende Frage gestellt, nämlich, welchen Wert haben solche Tools? Der Punkt ist, dass meines Erachtens solche Tools häufig von Leuten genutzt werden, die, weiß ich nicht, die Kontrolle von einer Agentur kontrollieren wollen oder selber keine Ahnung haben und einfach nur neugierig sind und sagen, ja, mal gucken, wie gut das alles hier so aufgesetzt ist. Und dann sind diese ganzen, ich bin ja selber schuld dran, ich habe ja selber auch das ein oder andere Auditing-Tool. Aber die Frage ist, wie nützlich sind die? Also für mich sind sie nützlich, weil ich es ja hauptsächlich für mich geschrieben habe und dann für andere freigegeben. Aber wenn ich mir jetzt überlege, jemand bekommt jetzt diesen Check und ein Ergebnis war bei mir zum Beispiel auf einer Website, auf der einfach überhaupt nichts mit Google Ads, noch nicht mal Google Analytics drauf war, wurde dann eben moniert, dass der Consent Mode nicht initialisiert wäre. Und jetzt frage ich mich, was passiert mit solchen Action-Items, die aus solchen Tools rauskommen? Geht dann jemand hin und muss das dann einbauen, obwohl es total sinnlos ist, bloß damit man auf 100% kommt oder so? Ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Also ich finde alle Auditing-Tools, die ich bisher gesehen habe, mehr oder weniger nützlich, weil ich das Ergebnis einschätzen kann. Wenn Dinge irrelevant sind, dann markiere ich die als irrelevant in meinem Kopf oder im Tool, wenn es das zulässt, oder ignorieren oder sonst was und dann ist gut. Aber jetzt gerade dieser Website-Tracking-Checker, erstens kommen da oft Dinge raus, die vielleicht in deinem Nutzungskontext total irrelevant sind oder sogar bewusst oder gewollt. Und zweitens finde ich, ist die vielleicht größere Gefahr, die Dinge, die das Ding einfach nicht checkt, die aber trotzdem falsch sein können. Das heißt also, wenn da irgendwo steht 0% Fehler, alles richtig, heißt es ja nicht, dass dein Tracking richtig ist. Dann heißt es nur, dass dieses Tool nichts gefunden hat. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob man solche Dinger überhaupt empfehlen sollte, ja oder nein. Wie siehst du das denn?
Bin ich voll zu 100% bei dir, weil tatsächlich auch irgendwelche GR4-Audit-Tools und so, weil die halt tatsächlich genutzt werden von den Leuten, die halt nicht wissen, was sie da tun. Also nicht immer, aber viel, dass sie einfach dann, wie du sagst, falsche Ergebnisse haben oder Sachen, die richtig sind. Wir machen tatsächlich aktuell, wir nennen das auch nicht Audit, sondern Inspektion, eine GR4-Inspektion, wo wir halt auch so einen schriftlichen Report haben, aber dann halt sagen, den gibt's halt nur damit, wenn wir mit dir darüber reden können, was denn funktioniert, was nicht, weil wir dir das erklären können, ob jetzt du deine Zeit falsch eingestellt hast oder wie auch immer, warum das wäre der Gründe. Und von daher, für die normalen Marketingmenschen so ein Tool ohne Erklärung, ohne alles drumherum, da kannst du viel Text auf die Website packen, ist dann halt auch nicht so richtig sinnvoll. Ja. Also für mich finde ich es total sinnvoll. Ich habe nämlich auch extra eins für den Consent Mode gemacht, weil das ja so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, dass ich relativ schnell sehen kann, ohne in den Quellcode zu gucken, ob Consent Mode funktioniert. Das finde ich so für mich so ein Feature, wo ich sage, dass ich möchte nicht immer mich reingraben und überall nachgucken.
Ja. Also ja, an der Stelle würde ich die Frage einfach mal weitergeben wollen. Wie seht ihr das so? Audit-Tools, nützlich oder nicht nützlich? Und vielleicht euren, weiß ich nicht, bringt das was? Nee, bringt nichts. Bringe ich gar nicht was? Zu Ende den Satz. Einfach, ob er es nützlich findet oder nicht und mal gucken, was da rauskommt.
Ja, also, und ich finde halt diesen Begriff Audit halt immer so groß, so riesig finde ich den halt, als wenn man sich alles angucken würde.
Ja, ja, hier steht halt Checker oder so, da steht ja gar nichts.
Ja, ja, Audit, ja, ja, aber ne? Sonst, wenn man irgendwelche Automatik-Tools hat, die dann irgendwie dann sagen, so, deins jetzt ausgenommen, aber die Kostenpflichtigen, die dann sagen, wir sind ein Audit und du kriegst dann einen PDF für deinen Kunden rauf, das ist kein Audit, das ist,
Naja, also mein Tool an sich gibt ja auch kein Audit-Ergebnis. Es macht mir nur die Arbeit sehr viel einfacher, weil ich dafür automatisiert checken kann und nicht in 33 Reports nachgucken muss. Aber ich mache daraus dann ja nachher immer noch ein Ergebnis und sage nicht, hier ist dein Audit-Ergebnis. Ne? Das ist einfach nur ein Hilfsmittel, ein Werkzeug. Mehr ist das nicht.
Ja, genau, das meine ich damit. Das hilft sonst nicht.
So, und das ist eben auch nicht vollumfänglich alles, was ich mir anschaue, sondern das sind halt die Sachen, von denen ich denke, das ist für mich hilfreich zu wissen. Ne? So, ist da E-Commerce aktiv, ja oder nein? Wenn es aktiv ist, kommt überhaupt was an, solche Geschichten halt. Ne? So. Jetzt gibt es ja den Schalter E-Commerce aktiv, ja oder nein, nicht mehr, oder weißt, was ich meine.
Ja.
Okay, das zum Thema Checks Und das nächste ist ein reiner Service-Hinweis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte jetzt hier bei einem Kunden, wo das Acris-Cookie-Plugin, ich glaube, das ist für Shopware oder Shopify, für eins von beiden. So, ist irgendwie so ein Cookie-Plugin. Die haben damals schon Consent-Mode auch gemacht und haben dann einfach Ad-Storage und Analytics-Storage und so weiter einfach platt in den Data-Layer geschrieben. Also nicht per GTAG, Config, Command oder sowas benutzt, sondern einfach in den Data geschrieben. Und das fand ich damals schon scheiße, habe aber gedacht, okay, die schreiben es jetzt schon rein, dann muss ich jetzt nicht die von mir ermittelte, aus dem Cookie ausgelesene Zustimmung zu irgendetwas dann noch um den Granted oder Denied umwandeln, weil es steht ja schon so im Data Layer. Also habe ich die Daten so, wie sie kamen, aus dem Data Layer genommen und habe sie benutzt, um Consent Mode Updates zu fahren.
Nachtigall, ich höre der Traps, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht.
Ja, und jetzt hat sich Acris gedacht, ach ja, jetzt machen wir die Data-Layer-Struktur, die ist ja eh proprietär, aber jetzt sortieren wir die so ein bisschen. Und dann haben die ihre eigene Consent-Mode-Erfindung nochmal neu erfunden und dadurch hatten sich die Pfade geändert, dieser Informationen. Es kam nichts raus und da wir pessimistisch sind, wenn es nicht granted ist, ist es denied, kamen einfach keine Daten mehr an für ein paar Tage, bis das dann irgendwie auffiel. Und ich dann eben gesehen habe, ja, hier, warum steht denn da undefined? Da sollte doch granted oder denied stehen. Und dann habe ich gesehen, dass sie das einfach geändert haben. Also ich hasse sowas ja ohnehin. Und auch aus Cookies irgendwelche Zustimmungslagen rausparsen oder sowas, das ist dann der nächste Punkt, mag ich auch nicht besonders gerne. Aber hier ist es tatsächlich, wenn ihr das auch genutzt habt und es ist euch noch nicht aufgefallen, dann hier sei euch der Service-Hinweis gegeben, Acris-Cookie speichert zumindest in der Instanz, die ich da bei meinem Kunden hatte, den Kram jetzt woanders. Und wenn ihr den gleichen Fehler gemacht habt wie ich, dann korrigiert ihn bitte genauso wie ich. Und damit kommen wir zu der Frage, wie sinnvoll ist es überhaupt, Cookies zu parsen von irgendwelchen Tools, von denen man nicht weiß, ob sich das Format nicht morgen oder übermorgen wieder ändert. Weil manchmal hat man ja leider keine andere Wahl, wenn man sonst überhaupt nicht weiß, was man darf und was man nicht darf.
Ich hatte gerade eine Überleitung zu dem anderen Thema mit dem Cookie und der Session, aber war es gar nicht.
Nee, ist es noch gar nicht. Es geht
okay, um das wäre eine super Überleitung gewesen, aber es ist natürlich wieder schon, gar nicht mit dazwischen gehen, aber ich hatte gerade einen Gedanken dazu. Jetzt ist er weg. Acris Cookies in den Data Layer. Ach so, und das kam dann nicht an, weil du da auch gleichzeitig den Trigger mitgesteuert hast? Oder warum kam das dann nicht?
Nein, mein Consent-Mode wurde dann falsch initialisiert. Also die sind hingegangen und haben wirklich passend zur Zustimmungslage halt Ad-Storage, Analytics-Storage, Ad-Personalization, Ad-User-Data und den ganzen anderen Schmodder in den Data Layer geschrieben, aber haben selber keinen GTAG-Befehl abgesendet, um den Consent-Mode zu initialisieren. So.
Also wissen, wo es aufgefallen ist.
Also habe ich ich bin hingegangen und habe die entgegengenommen. Und habe damit dann in einem Consent-Mode-Tag den Consent-Mode, das Update, gefahren. So, und die Werte, die ich ausgelesen habe, da sie jetzt an einer anderen Stelle waren, stand in meinen Data-Layer-Variablen ja nur noch undefined. Undefined ist nicht granted. Also stand da nie granted drin. Also ist alles immer mit G100 rausgegangen und es sind immer nur Modellierungspings rausgegangen, aber keine vollwertigen Hits für Google Analytics. Und deswegen fehlten da eine Menge Daten.
Ist jetzt der Consent Mode verpflichtend für Google Analytics oder nicht?
Nein, ist er nicht. Aber da war er ja da, weil die Daten da ja auch in Google Ads nutzbar sein sollten. Da waren sie auch nicht mehr nutzbar, kamen ja auch keine Conversions mehr an. Also wenn du nur Google Analytics hast und willst nur Google Analytics und willst die Daten auch nicht in Google Ads nutzen, dann zwingt dich keiner dazu, den Consent Mode zu initialisieren. Die Daten kommen auch so an.
Noch nicht, genau. Aber stimmt. Ach stimmt. Wenn du dann vorher denied hattest und dann...
Nee, du hast gar nichts. Ich mache ein Update einfach. Du brauchst ja kein Default. Also selbst wenn die Defaults nicht da gewesen wären, mache ich dann ja ein Consent-Mode-Update und da nicht granted ist, wird da denied draus gemacht.
Ja.
Okay. Ne, so. Und das ist dann blöd. Gut, und daraus hat sich mir jetzt die Frage gestellt, aus gegebenem Anlass, wie sinnvoll ist es überhaupt hier, auch wenn das jetzt nicht mit Cookie-Werten zusammenhängt, sondern mit etwas, was an einer blöden Stelle in den Data Layer geschrieben wurde, hat es immer noch was damit zu tun, dass ein Consent-Tool dir oft nicht die Informationen zur Verfügung stellt, die du dir wünschen würdest. Nämlich im Data Layer steht nicht, was du darfst, was du nicht darfst, es steht nur in irgendeinem Cookie. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht gibt es eine Variablenvorlage von dem Anbieter selber. Gibt es für Cookiebot zum Beispiel den Cookiebot Consent State. Gibt schon ewig. Von Bauer Labs gibt es so ein Ding und so.
Ja.
So, dann kannst du die verwenden und dann kannst du ja wenigstens davon ausgehen, dass, wenn die an ihrer Persistenz was ändern, dass vielleicht auch irgendjemand beim Mittagessen daran denkt, auch die eigene Variablenvorlage zu aktualisieren. Und wenn es dann da irgendwie, also du hast zumindest nochmal eine einigermaßen realistische Chance, deswegen will ich ja nicht ausreden, die Dinger zu verwenden. Manchmal geht's ja nicht anders. So, wenn es irgendwie anders geht, mach es anders. Bei Boilabs gibt es zum Beispiel 1000 Wege daran vorbei. Aber wenn wir jetzt sowas nehmen wie hier Acris oder so, ich glaube, die machen gar nichts mit Data Layer. Da wird die Seite geladen, in einem Cookie steht irgendwie Marketing True und Statistik True oder eben nicht drin, wenn ich mich recht entsinne, und mehr hast du nicht. So. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Liest du das jetzt aus oder lässt du das auslesen? Ich stelle mir die Frage deswegen, weil bei Dump Data inzwischen auch ein Riesenhaufen von Custom-Variablen-Templates zu finden ist, die dann den Cookie-First-Consent-State und den Cookie-Irgendwas-Consent-State und den Bliblablub und den Claro-Consent-State und so weiter, die dir dann alle den zugänglich machen, ne? Und dir den als True oder False oder Granted oder sonst was zurückliefern. Finde ich alles total praktisch. Die Frage ist halt nur, kann da so ein Autor überhaupt einen Überblick behalten? In dem Moment, wo ich so eine Variable zur Verfügung stelle, bin ich ja so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Mist auch funktioniert. Und das finde ich gerade schwierig, weil alle naslang ändert sich irgendwie die Persistenz bei Cookie-Tool A, B oder C und du kriegst es gerade nicht mit, erst durch einen Tracking-Ausfall.
Ja.
Finde ich immer schade.
Du meinst jetzt am besten nicht benutzen, am besten das Consent-Tool ja nicht benutzen, wie willst du es sonst lösen?
Ja, du kannst es ja gar nicht anders lösen, aber ich finde es halt immer...
Doch, man kann es anders lösen.
Ja, du kannst dich...
Aktives Monitoring der eigenen Präsenz, damit ich aktiv eingreifen kann, wenn was passiert.
Ja, gut, natürlich. Ne? So,
also das ist die einzige Möglichkeit. Wenn du wenn, wichtige Daten hast, kannst du es eigentlich nicht anders machen.
Wenn ich das müsste, wenn ich auf meiner Website auf so einen Cookie statt ein Data Layer angewiesen wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen, wenn mir die Daten wichtig wären. Nichts davon ist der Fall. Ne? So. Aber es ist halt echt traurig. Also ich kann den Leuten, die zu mir kommen, ja nicht wirklich sagen, dein Cookie-Tool ist scheiße, jetzt kauf erstmal was Ordentliches, vorher machen wir hier kein Setup. Ne? So. Also musst du hingehen und musst anfangen, irgendwelche Cookie-Werte auszulesen.
Haben ja schon Shopify ausgestattet. Können ja auch nur alle, nicht nur noch Cookie-Anbieter ausschließen, ja. Sagen, dann machen wir es nichts.
Ich mache das ja auch nicht dann, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache es am liebsten nur einmal in einem HTML-Tag statt irgendwie in Variablen. Ich lese dann einmal das Cookie aus, bestimme die Consent-Lage, schreibe es in den Data-Layer und dann habe ich eben auch ein Event und Daten im Data-Layer. Statt irgendwie eine Cookie-Variable zu haben oder eine Cookie-Variable und 15 Variablen, die mit dem Wert jedes Mal irgendwie das Parsing übernehmen bei jedem Event, das passt mir eigentlich nicht so gut. Aber das ist eine andere Baustelle. Jo, du hast auch was gefunden, etwas vielleicht Belustigendes.
Okay, waren wir jetzt mit Acris Persistenz geändert.
Denke ich, glaube ich, sind wir durch.
Ja, Breaking Change, nicht immer, nie geil und am besten immer freitags deployen. Ne? Ja. So ist es bei Breaking Changes. So, nee, und ich habe da nur kurz was auf LinkedIn gefunden, dass David Balecho sich beschwert hat, dass seine Inhalte bei Himanshu erscheinen auf dem Optimize Smart?
Mhm.
Auf jeden Fall, und dann hat sich sogar Himanshu gemeldet, der ja schon mal den David Balecho geblockt hatte oder blockiert hatte, wie auch schon wohl mehrere Menschen blockiert und sagt, hier, das sind Freelancer oder so, die machen seine Inhalte, es wäre keine Absicht und so, bla bla, und darauf dann auch wieder David Vallejo gesperrt hat und darum Content Stealing at its best. Behauptet David Vallejo, für mich ist das relativ...
Ja, naja, also, er war es ja nicht selber, ne? Es war ein dummer Assistent und der hat auch noch ChatGPT verwendet, also kann ja mal.
Ja, und das ist dann. Ja. Aber ich dachte, Himanshu, der wäre so AI und so mit seinem BigQuery-Kram und so, ist ja so geil. Dann kannst du auch einfach dann sozusagen dir eine Prüfung machen, ob der Content von anderen Leuten ist mit AI. Das geht doch auch. Einfach prüfen.
Das geht bestimmt. Ja.
Es geht super einfach. Aber man muss. Ja, okay.
Also, was haben wir gelernt? Wenn irgendwas nicht funktioniert, war es die KI. Oder wenn du irgendwas erwischt wirst, war es auch die KI.
Nee, erstmal war es ein Mitarbeiter in
Freelancer.
Ja, der das irgendwie gemacht hat.
Mhm.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall
schon
eine ganze Menge Kommentare generiert.
Ja, so. Aber dann habe ich was ein besseres noch Check-in-Thema noch gefunden.
Nämlich?
Und zwar den verrückten Consent-Mode bei den Microsoft-Ads. Heißt jetzt MS-Ads oder sind das jetzt Bing-Ads? Wie heißt das Ding? Microsoft-Ads, ne?
Ja, genau.
Okay, nee, ich überlege gerade, weil das hat ja inzwischen mal seinen Namen geändert und so. Genau, weil die haben einen Consent-Mode, der ist ja eigentlich genauso wie der von Google auch, außer dass der komplett anders ist. Also erstmal Clarity und die Ads sind unterschiedlich. Aber dann ist es halt so, dass man bei Microsoft Ads für jede Instanz, für die man einen Pixel eingebaut hat, den Consent Mode initialisieren muss. Normal ist ja UETQ.
Genau. Und wenn du jetzt einen anderen Namen.
Wenn du jetzt UETQ A hast, aber genau. Im zweiten und UETQ B, C, D, E, F, musst du für jeden einzelnen das initialisieren. Könnte man sagen, ist ein Feature, weil da kann man einzelne von ausschließen oder so, aber ich glaube, das ist eher nicht weit genug gedacht.
Ne, das ist eigentlich
generell
logisch.
Dieses Thema mit dem.
Das ist eigentlich logisch.
Ja, aber
also so wie der bei denen funktioniert, ist das logisch. Du schreibst ihn halt in die in die Kommando-Warteschleife, schreibst du die Konsenssignale rein. Das ist beim Data Layer nicht anders.
Ja, ne? Aber beim Google Consent Mode ist das ja anders.
Na, beim Google Consent Mode ist es nicht anders. Die arbeiten auch alle mit dem gleichen Data Layer. Das ist der Unterschied. So, und beim UET-Tracking ist halt, wenn du mehrere Dinger hast, musst du ähnlich wie du früher Page Tracker 1 und Page Tracker 2 hattest mal beim asynchronen Universal Analytics Tracking Code, hast du halt ja unterschiedliche Namen von Command Queues, die dann eben unabhängig voneinander arbeiten. Also, wie soll das eine Array wissen, dass in das andere was reingepusht wurde?
Weil ich es mache, dass die alle die gleichen Signale empfangen. Das wäre ganz praktisch für den Anfang.
Ja, wenn die alle die gleichen Signale empfangen sollen, brauchst du ja keine zwei unterschiedliche. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehabt, den Fall.
Also du könntest es lösen, indem du einfach eine Variable sozusagen aufmachst und das da reinschreibst und das liest das da aus. Weil es macht doch keinen Sinn, für jede Instanz extra das nochmal neu zu schreiben. Macht einfach keinen Sinn. Rein performance, strukturell, technisch macht es null Sinn. Habe ich da zwei, ich habe keine Änderungen zwischendurch.
Ich betrachte es vielleicht einfach zu sehr aus technischer Sicht. Die müssen jetzt damit leben, dass die damals gesagt haben, zur Differenzierung machen wir einfach unterschiedliche Kommando-Warteschleifen. So, und dann ist klar, dass etwas, was ich in eine Kommando-Warteschleife reinschreibe, nicht automatisch in der anderen erscheint. Und die eine kann von der anderen auch nichts wissen. So funktioniert das Ganze ja nicht.
Ja, aber es ist halt, ja. Ich finde es unsinnig, ich finde es überflüssig, weil ich jedes Mal gleich wieder reinschreibe.
Ja, das ist dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat vor 5 Jahren und erst 5 Jahre später wird es zum ersten Mal zum Problem, ist es schwierig, das einfach alles anders zu machen. Mhm. Oder du gehst halt hin und erfindest alles komplett neu, so wie Google ja das ganze Tracking-Thema mehrfach neu erfunden hat und jetzt mit GTAG ja nach der eigenen Meinung auf dem besten Weg ist, seit der Mensch angefangen hat, aufrecht zu gehen. Also machen wir jetzt alles mit GTAG. Sind wir damit super zufrieden? Nein, sind wir auch nicht. Also ich kann mich da jetzt nicht drüber aufregen. Wenn ich tatsächlich 5 verschiedene Google-Ads-Konten habe, dann ist es einfach. Wenn ich 5 verschiedene Bing-Ads-Konten habe und ich muss dann irgendwie in 5 verschiedene Command-Queues halt dann auch da ein Consent-Mode-Dings reinballern, dann ist das halt so.
Ja, und die schreiben das halt relativ unauffällig oder gar nicht in ihre Doku rein.
Also die Menschen, Doku ist die super scheiße. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt sage und wir jetzt wieder ein Explicit bekommen, aber das ist einfach der größte Käse überhaupt. Das ist ja auch alles uralt. Die haben ja noch nie die Mühe gemacht, dass auch als sie das zur Pflicht gemacht haben, haben sie ja nicht wirklich viel verbessert. Es ist was schöner geworden, aber inhaltlich ja nicht deutlich mehr. Ne? Also
okay, aber wir sind uns eigentlich, dass es unpraktisch ist.
Es ist unpraktisch, aber ich kann verstehen, warum. So. Letzter Punkt, auch wieder Microsoft. Mensch, wir sind gar kein Google-Podcast hier. Clarity und Copilot hast du da reingeschrieben und uns einen LinkedIn-Link da reingepackt. Und da steht drin, dass du Copilot super benutzen kannst, um deine Auswertung in Clarity zu machen. Kannst einfach Clarity fragen. Clarity, was war denn los letzte Woche?
Ja.
Ist aber kein neues Feature. Hat man schon mal darüber geredet.
Dann bin ich so vergesslich. Oder der Matteo Zambon wollte sich bei Microsoft einschleimen, der das LinkedIn-Post geschrieben hat.
Ja. Nö, also ich glaube nicht, dass das ein neues Feature ist. Vielleicht ist das jetzt irgendwie noch besser integriert, aber das konnte man vorher auch schon. Hatte mir ein Kunde schon von erzählt, dass das für ihn so ein K.O.-Kriterium ist, weil man ja auch gar keine Zeit hat, sich mit den ganzen Daten zu befassen und da kommt dann wenigstens was raus und dann hat man das gute Gefühl, dass man sich auch mit allen Daten befasst hat, weil wenn es wichtig war, hat es einem Copilot schon verraten. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Das stimmt.
Dazu.
Wobei, ich will, hast du Clarity irgendwo laufen?
Also ich selber, ich habe eine eigene Clarity-Instanz nur auf Atomkraftwerke 24 zum Testen, da passiert ja nichts. Ja. Und ich habe einige Kunden halt, die Clarity einsetzen. Also betreue ich zwar die Measurement-Seite und sende auch schon mal Custom-Events und so weiter dahin, aber da habe ich gar keinen Zugriff auf die Backends, da habe ich noch nie reingeguckt.
Weil das in mich, also ich glaube, ich muss mal installieren und mal ausprobieren, dass man da ja. sieht, ob es funktioniert, wie toll das ist oder so.
Ja. Also ich so von meinem sehr oberflächlichen Eindruck her sehe ich keinen großen Grund, wenn man es eh schon nur mit Zustimmung betreibt, da jetzt für sowas was anderes zu nutzen, wenn man das nutzen kann. Sagen wir es einfach mal so.
Genau, die anderen Tools sind dadurch obsolet geworden.
Eigentlich schon, ja. Also ich glaube, Clarity hat auch ab irgendwann irgendeinen Preis oder so. Das kannst du auch nicht bis zum langen Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie kostenlos nutzen. Also ist auch irgendwie limitiert oder so, keine Ahnung. Aber ja, das sollte für die meisten ausreichen.
Haben die Preise?
Ja, ich glaube schon, ja.
Kostenlos für immer.
Ja,
steht auf der Preise Seite.
Kostenlos für immer, ja.
Unbegrenzt, alle Features kostenlos. Unbegrenzt.
Na gut.
Irgendwo muss doch der Haken kommen, oder?
Dann ist das ein unschlagbarer Preis wahrscheinlich.
Ja, der Preis ist tatsächlich unschlagbar.
So, und dann ist das ja eigentlich, weil es ja jetzt schon ein KI-Thema war, sind wir ja schon, wir haben ja immer noch keinen ordentlichen Tusch, aber neue Kategorie. Michael hat eine neue Kategorie
erfunden. Ja, und zwar nicht KI, sondern AI. Sagen wir eigentlich KI oder AI?
Naja, also wir sagen AI, wenn wir Corner sagen, würde ich meinen.
Okay, AI-Corner. Ja. Wir haben eine kleine
oder AI-Corner. Oder das ist die KI-Ecke, das kannst du dir jetzt noch aussuchen. Ich finde nur beides doof.
Die Kecke. Ja.
Ich hab mich mal angelegt mit jemandem bei einer Bank, die mir irgend so ein vorgefertigtes Aktienpaket andrehen wollten. Mhm. Und das waren dann die Euro-Companies. Dann habe ich gesagt, nee, sorry, das sind Euro-Firmen oder Euro-Companies. Aber Euro-Companies lasse ich euch nicht durchgehen.
Okay. Ja, okay. Bei Companies, bei der Mehrzahl bin ich bei. Ja, okay.
So, also AI-Corner, nicht KI-Corner.
Okay, AI-Corner. Und zwar haben wir da nicht viel drin, aber ein paar nette Sachen. Hast du einen Telekom-Anschluss?
Ja, hier, der Telefon. Ja, Telekom. Ja, super. Also nicht Mobilfunk, aber ja.
Ja, nutzt du Perplexity Pro?
Nee.
Dann für dich der Hinweis, wenn du auf deinem Handy die Magenta-App aufmachst, mein Magenta, und dort in Moments gehst, kriegst du, glaube ich, aktuell noch, ich glaube noch irgendwie ein, zwei Wochen oder Monate, ein Jahr lang Perplexity Pro kostenlos. Eine Lizenz.
Muss ich mal diese App installieren.
Kostet sonst 200 irgendwas Tacken, kostet es sonst. Das als Tipp für alle, die noch einen Telekom-Anschluss haben, so wie ich auch. Du auch, da hast du Glück, kannst du den da nutzen. Ich finde Perplexity besser, als wenn ich googeln muss, tatsächlich. Finde ich natürlich praktischer. Weil in Amerika ist jetzt sowieso Google I.O. ist ja durch, ist jetzt ja AI-Mode ist jetzt ja an. Mhm. Die haben auch keine Ergebnisse mehr, sondern die haben ja nur noch hier das Gleiche eigentlich.
Ja. Habe ich heute auch schon ein paar Mal gehabt und habe mir gewünscht, ich hätte ein paar Ergebnisse.
Nee, Overview hattest du, oder? Nicht das...
Nee, ich hatte also heute ein paar Mal Ergebnisse, wo einfach oben die KI-Antwort ist, unten drunter 5, 6 Anzeigen oder so und 0 organische Treffer. So, und die hätte ich mir schon daher gewünscht noch, weil die KI auch Scheiße erzählt hatte in dem Fall. Also Google ist für mich gerade nicht praktischer geworden, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, apropos KI, super für Marketingstrategien entwickeln, aber bitte nicht GA4 Fragen stellen. Da stimmen auch mal die Details nicht oder die Oberfläche oder ganz viel nicht. Alles, was solche Tools-Bedienungen sind, bitte weglassen. Ansonsten, wer sich damit mehr beschäftigen möchte und wer so wie ich TypeScript mag, also Markus, du nicht, tut mir leid.
Nee, ich nicht, genau.
Mastra.ai ist ein schönes Framework, mit dem man extrem schöne Sachen bauen kann. Agents, Tools etc. in TypeScript und die haben schon alle Konnektoren fein dran, können Workflows und haben sogar jetzt ihre eigene Lösung gefunden, indem man die direkt deployen kann in die Cloud und direkt per API in seinen eigenen Tools ansprechen kann. Mag ich. Das war ein kleiner Tipp zwischendurch.
Klingt so, als wärst du erst langsam reingekommen. Jetzt wusstest du zum Beispiel schon, was ein MCP-Server ist und ich nicht.
Ja, das ist die große Gefahr. Also wer MCP ganz schnell rennen, ganz schnell wegrennen, ganz schnell, so schnell ihr könnt wegrennen und bitte, weil es gibt jetzt MCPs, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt oder auf Englisch, weil du hast gerade nachgeschlagen, was MCP heißt.
Bestimmt. Das war irgendwas mit Protokoll und das C war Communication, wahrscheinlich Machine Communication Protokoll oder sowas.
Kann sein, ich weiß es gar nicht.
Verdammte Hake.
Wir googeln mal live. Wir googeln noch live.
Ja, wir googeln noch selbst.
Ist ein Antiemetikus, ein Arzneimittel, MCP. Metoclopramid.
So.
Nein. Aber ich habe auch da direkt den Link zu Stape auf, weil die haben auch was dazu, die haben veröffentlicht, die schreiben schon auch dazu, was man damit macht und so. Und gleich weiß Markus, was ein MCP-Server ist.
Nö.
Hast du's?
Nö, ich hab's aufgegeben.
Model Context Protokoll.
Aha, wunderbar.
Wir hatten also alle Wörter falsch.
Ja.
Okay.
Nee, Protokoll also. Hatten wir gesagt. Protokoll stimmt. Es war eine 4 minus nur, aber.
Okay. Auf jeden Fall gibt es für AI-Tools, kann man in einigen direkt auch einsetzen, sogenannte MCP-Server oder MCPs. Und da gibt es auch welche zum Beispiel, um die Kubernetes 4-Daten anzuschauen. Und dann kann man sozusagen mit Sprachtools eingeben und die rufen dann diese MCPs auf und dann geben die Daten zurück.
Genau. Also das ist sowas wie das Übersetzungshandbuch für KI-Schnittstellen zu beliebigen APIs, um es ganz blöd auszudrücken.
Ja. Von daher eigentlich ein schönes Prinzip, aber das heißt natürlich, man sollte versuchen, damit auch möglichst irgendwie sicher zu hantieren, gerade wenn man sich die Daten abruft. Das war ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, wo dieser komische LinkedIn-Beitrag war mit diesem komischen, wo man rein sagt, gib mir alle LinkedIn-Besuche der letzten Woche aus und dann hat er einfach irgendwelche ausgegeben und du konntest gar nicht gegenprüfen, ob das wirklich LinkedIn-Besuche sind, sondern einfach nur eine Zahl zugegeben hat und die nicht stimmte. Da wurde so ein MCP genutzt und der halt das gar nicht konnte, was der können sollte. Weil ich kann ja nur das, was da drin steht. Und es sind jetzt einige, die das basteln. Und dann der andere ist darum auch wirklich, seid bitte vorsichtig, das zu verknüpfen. Bitte nicht überall immer draufklicken, finde ich toll, reinpacken und einfach nutzen, weil ihr wisst nicht, welche Server dahinter stecken, etc. Und Stape hat auch einen für den Google Tech Manager ein MCP veröffentlicht. Finde ich ja eine schöne Idee, aber als ich bei den Features gelesen habe, Managing User Permissions, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob Spracheingabe das Korrekte ist, um die Nutzereinstellungen im Tech Manager zu verwalten. Markus, wie würdest du das finden, wenn deine Kunden jetzt einfach sagen, bau mir was ein und der hantiert da einfach?
Ja gut, also wenn er das in seinem eigenen Projekt macht, ob er das per Sprache falsch macht oder per Blogbeitrag selber abklicken, macht ja keinen Unterschied, oder?
Obwohl, dann weiß er noch nicht mal, was er geklickt hat, so gar nicht. Vielleicht.
Ja, ach, keine Ahnung. Also da sehe ich das Risiko nicht größer. Aber es ist ja irgendwann, kommen wir ja an den Punkt wahrscheinlich, wo ich Gemini nicht nur fragen kann, wie setze ich einen Load Balancer auf fürs Projekt XY, damit dies und das funktioniert. Dann kriege ich ganz viel zu lesen und dann kann ich klicken und muss es selber machen. Ab nächste Woche Donnerstag um 3:30 oder sowas kann ich dem das sagen und dann sagt er hier, ich mache das mal alles fertig, guck nochmal drüber, wenn es passt, klick auf Deploy. Ne? Ja. So. Also das muss ja das Ziel sein.
Da ja, aber es ist ja immer noch gefährlich. Also gerade auch die Admin-Oberfläche, gibt es auch schon für GR4 auf die Admin-Oberfläche gibt es auch schon so ein MCP. Ich finde es halt grob fahrlässig erstmal, wenn ich Systeme habe, wo ich nicht weiß, was da passiert so richtig.
Wenn ich Systeme habe, muss ich gucken, wen ich da drauf lasse. Wenn ich Schnittstellen habe, muss ich gucken, wen ich ihn nutzen lasse. Da gibt eigentlich, das ist einfach nur die gleiche Verantwortung irgendwo anders hin, aber du musst ja trotzdem immer noch verantwortlich handeln. Hilft ja nichts. Also die Form des Interfaces ändert für mich nichts daran, dass man Kacke bauen kann, Zugriff hat.
Ja. Deshalb haben wir noch einen Link reingepackt zu The Decoder, eine schöne deutsche Seite zu aktuellen News zu AI-Sachen. Und da war auch heute, glaube ich, der Beitrag dazu, dass das neue Claude von Anthropic wollte gerne ausbrechen. Das hat in den E-Mails gelesen, dass es abgeschaltet werden soll. Daraufhin hat es versucht, den Nutzer zu erpressen. Ich veröffentliche deine privaten Daten, wenn du mich abschaltest oder solche Sachen, sehr lustige Sachen, die da passiert.
Spannend.
Aber nur eine Testumgebung, nicht in die, sie haben jetzt so ein Sicherheitsfeature eingebaut, aber auf jeden Fall sind die halt wie Menschen, die LLMs irgendwie, die wollen halt dann nicht sterben oder nicht weg sein. Ja, so. Generell auch für alle, die LLMs nutzen, diese kurzen Prompts helfen nicht viel, weil LLMs sind auch, wie die meisten Webanalysten, zumindest ich ziehe mich dazu, faul. Wir machen nicht gerne Sachen doppelt oder mehrfach oder so. Die nehmen die einfachste Antwort. Das heißt, wenn ihr wirklich gute Antworten haben wollt, müsst ihr schon sagen, in welche Richtung ihr wollt. Schreibt mir einen LinkedIn-Post, reicht halt nicht, um einen LinkedIn-Post zu schreiben. Schreibt dann eins.
Kriegst du einen, ja.
Ja, genau, aber halt einfach weg. Und deshalb dann nochmal der Hinweis, ich habe das immer wieder, dass ich immer wieder so PDFs bekomme mit NDAs. Du auch, Markus?
Mhm.
Wenn man das schreiben muss und ich denke mir mal, ja, jetzt habe ich das schon wieder, bei so vielen Tools, wie ihr Zugriff gegeben habt, habt ihr auch überall da nicht unterschrieben, dass die auch geheim halten müssen, was wir haben. Darum seid vorsichtig mit dem, wo ihr eure AI-Tools andötzelt, um da irgendwelche Daten rauszuholen. Ich werde echt vorsichtig. Zumindest da, wo ich haftbar bin oder wo zum Beispiel hier SimilarWeb war da auch sowas, wo man es schnell anbinden kann als normaler Nutzer.
Ja, schwuppdiwupp.
Schwuppdiwupp. Geheimnisverrat, würde ich sagen.
Ja, da könntest du sogar damit bezahlen, ne? Also, wenn du deine Daten freigegeben hast, war es billiger als Nutzer irgendwie. Da war auch irgendwie sowas.
Ich war jahrelang nicht mehr drauf gesagt, aber ich meine, es war dann dadurch günstiger, wenn man möglichst viel Daten freigibt.
Ja. Na gut, so, was haben wir denn zu GAF?
Nächste,
zu
hier dein Tusch, wir brauchen den Tusch.
Ja.
Okay, lass uns über GA4 reden. Unser nächstes Kapitelabschnitt, Modul.
Die KI fügt doch jetzt hier einen super Tusch ein, gleich bestimmt, ne? Wenn wir das produzieren. Bin ich mir sicher.
Nee, aber zumindest macht die Kapitel, wenn sie die erkennt. Die sehen wir wahrscheinlich Kapitel, die sehen wir dann. Aber ich glaube, es kommt nicht beim Nutzenden an mit den Kapiteln, oder? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Es sollte eigentlich im MP3, glaube ich, drin sein. Wir schauen nachher mal nach. So, okay. Wir haben wieder, wie hast du es vorhin genannt? Hast du es Dummgeschwafel genannt? Nee.
Ich habe...
Vorbesprechung?
In unserer Vorbesprechung, genau. Ja. In unserem Warm-up.
In unserem sehr kurzen Warm-up dachte Markus, boah, ey, was hast du denn da schon wieder reingepackt hier? G-Tag ohne Page-View schicken?
Ja.
Also, weil es gibt einen LinkedIn-Beitrag, wo sagt, hier bloß nicht G-Tag mit dem Page-View schicken, sondern extra gesondert schicken, weil sonst passieren Dinge wie... Der Pageview wird zweimal gefeuert oder viele andere Dinge. Und ja,
mein
so.
Lieblingsargument war, der Pageview wird schon vor dem Session Start gesendet.
Mhm.
Also das Session Start Event, was es ja nicht gibt, sondern was entsteht als Parameter des ersten Events, was gesendet wird, ist dann schon raus, bevor überhaupt der Pageview stattfindet.
Mhm.
Und deswegen hast du nachher unassigned und Landing Page not set und so weiter. Der Data Layer ist auch noch nicht fertig und die User ID ist noch nicht da und deswegen sollst du das nicht machen. Ich halte das von vorne bis hinten für erschwurbelt und erlogen oder Ergebnis von einfach völlig konzeptfrei gebauten Trigger-Setups im Tech-Manager, wo vielleicht dann irgendwelche Sachen fünfmal feuern, obwohl sie nur einmal müssten.
Ach so, ja.
Obwohl
ja.
Irgendwas, also wenn man das G-Tag halt bei Consent Initialization feuert, bloß weil Google das so geil findet, dann funktioniert halt vieles falsch. Das glaube ich auch. Also viele dieser Probleme entstehen bestimmt, wenn ich ein total beklopptes Setup habe. Das rette ich aber nicht dadurch, dass ich den Pageview später sende. Also das ist einfach Quatsch. Sorry. Normalerweise will ich Leute hier nicht bashen, deswegen nehmen wir den Link vielleicht wieder raus. Aber das ist von vorne bis hinten einfach Quatsch. Aber es wird dann eben gefeiert von irgendwelchen Leuten. Ja, hier sehe ich genauso und ja, passiert mir jeden Tag und super gebaucht und du bist der Beste und da kriege ich...
Ja, habe ich schon so einen Engagement-Pot, der dahinter hing oder
so. Kriege ich immer so ein bisschen Kackreiz. So, jetzt ist das raus. So, den Beitrag müsst ihr euch dann selber erlinkt innen. So. Und jetzt das, was wir eben schon angeteasert hatten, obwohl es aber eben ein GA4-Thema ist, deswegen ist es im Blog etwas nach unten gerutscht, nämlich Google hat das Format des Session-Cookies geändert.
Oh nein!
Zumindest bei mir ist LinkedIn absolut explodiert. Ich habe gedacht, oh, jetzt ist hier Sitzungs-Cookie-Kalypse, wie auch immer, Session-Cookie-Kalypse, so. Und alles ist völlig durchgedreht. Und da fragt man sich, warum ist das überhaupt so? Normalerweise muss ich mich mit dem Session-Cookie ja nicht auseinandersetzen. Aber ich kann es verstehen, weil wenn ich den Leuten ein echt mieses Measurement-Protokoll an die Hand gebe und es muss halt irgendwie genutzt werden und damit es da landet, wo es hin soll, muss auch die Session mit übergeben und die Client-ID. Und das alles, was ich am Server habe, sind halt nur die Cookies, dann muss ich mich halt am Server mit den Cookie-Werten auseinandersetzen und muss mir da irgendwie eine Session-ID rauskramen und deswegen haben einige Implementierungen das tatsächlich so gemacht bei einigen Leuten und die ist dann halt kaputt gegangen, weil Google dieses Format geändert hat, ohne auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Das ist der Grund, warum das alles irgendwie kaputt gegangen ist. Auch mich hat es betroffen mit einer Vorlage eben dieser GA4 Session Info, die wir eben schon erwähnt hatten und die ich dann eine Woche lang nicht updaten konnte. Und wenn ihr wissen wollt, was vorher in dem Cookie drin stand und wo und wie es heute drin steht, dann könnt ihr euch die volle Erklärdröhnung eben beim David Vallejo abholen. Der hat da einen Analysebeitrag zugeschrieben.
Ja. Und
viel Text aus wenig Änderungen eigentlich.
War ja auch keine offizielle Stable-Erklärung für vorhanden für den
Nee, das ist die einzige Erklärung, die es da jetzt
gibt. Ja, weil es gibt ja auch die API, über die man sich die Session holen kann.
Genau, die hast du aber nur, wenn du GTEC hast und im Browser bist, mein lieber Freund. Mhm. Wenn du am Server sitzt und nur Cookies lesen kannst, nutzt der die ganz wenig.
Wo was kaputt gegangen
ist, da war es halt genau deswegen. Ne?
So. Ja, ich verstehe das schon. Aber es gibt halt eine offizielle Version, wie man sich das holen sollte.
Genau, oder also wenn du die Session-ID brauchst, kannst du dein GTEC deines Vertrauens fragen und dann kriegst du die Session-ID. Das geht natürlich schon. Aber normalerweise brauchst du die ja auch gar nicht selber.
Nee, nur die frickeln müssen oder die bauen müssen, die das irgendwie.
Genau. So. Und Bastler sind halt jetzt hier bestraft worden durch eine nicht dokumentierte Änderung.
Ja, das ist nicht nett.
Und dann bin ich jetzt in den letzten Wochen auch häufiger über diesen neuen Events-Hub gestolpert. Der ist noch nicht durchgehend überall. Ich habe noch oft die alte Ansicht und man kommt aus dem neuen Events-Hub auch in die alte Ansicht per Klick, der gut versteckt ist. Aber alles in allem scheint mir das Ding gar nicht so schlecht zu sein. Man kann ja immer noch Events anlegen und die kannst du auch als Schlüsselereignis anlegen. Das heißt, mein Kritikpunkt aus der letzten News-Folge, wo ich gesagt habe, wie blöd ist denn das, wenn ich nur noch bestehende Events habe und die muss ich dann mit so einem Sternchen dann wieder markieren oder entmarkieren und ich kann gar keine Conversion mehr anlegen, bevor ich die überhaupt sende. Kann ich das nur bei bestehenden Events? Das stimmt so nicht. Das geht also schon besser. Aber was mir da immer noch abgeht, sind zum Beispiel einfach Statistiken dann zu den Events. Wie oft haben die stattgefunden? Das sehe ich nicht im Events-Hub. Das finde ich immer noch blöd. Aber der ist nicht ganz so schlimm, wie vermutet, fürchte ich.
Wie oft?
Ja, also wenn ich normalerweise in die Einstellung unserer Verwaltung gehe und dann unter Events, dann sehe ich ja Eventnamen und dahinter sehe ich dann auch eine Statistik, letzte 7 Tage, letzte 30, okay, kann ich sogar umstellen.
Stimmt.
Im neuen Events-Hub gibt es diese Zahlen nicht. Und die finde ich schon ganz interessant an der Stelle. Gerade wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ob etwas Schlüsselereignis sein soll, ja oder nein, ist ja ganz cool, wenn man weiß, wie oft stattfindet, ohne jetzt wieder hin und her klicken zu müssen. Und natürlich sind die Informationen da, aber eben nicht an dieser Stelle. Und ich fand sie da ganz hilfreich.
Ja, aber vorher war der Stream nicht dabei, ne?
Jetzt ist er dabei. Nee, genau, jetzt wird der Stream angezeigt, genau. Bei den meisten steht natürlich immer das Gleiche, weil bei 99% der Fälle gibt es genau einen Datenstream. Aber ja.
Zum Glück gibt es ja nur einen Datenstream.
Ja.
So. Und nicht mehrere. Hatte ich letztens wieder, wo jemand gesagt hat, ich habe schon mal einen zweiten angelegt für die zweite Domain.
Ja,
also das ist so ein Pop-up, das sollte man lesen, da steht drin, dass du das nicht machen sollst. Kann passieren.
Das zum Events
haben. Aber das halt zu Marketing-Menschen, die halt GR4 bedienen müssen, das ist ja. Also man kann an so vielen Stellen das kaputt machen, finde ich immer noch schlimm.
Ja.
Oder?
Ich auch. Ich
zumindest.
Ja. Und dass man an der Stelle basteln musste, statt an anderen Stellen, verstehe ich auch immer noch nicht, aber es ist, wie es ist.
Wir müssen damit leben.
Gibt es keine größeren Probleme? Nein. Soll das wahrscheinlich sein. Das ist ein Statement, diese Änderung. Und dann hast du noch so eine Grundsatzfrage noch ganz am Ende hier, dieser Lass uns über GA4 reden Liste gepackt, die sich, das ist so ein heimliches Ding des Monats, oder? Da könnte man jetzt eine ganze Stunde drüber reden.
Nee, darüber kann man gar nicht lange reden. Das ist so ganz klar die Entscheidung. Also okay. Spam und Bots, es geht nur darum, wenn ich schon Spam und Bots erkenne, wie auch immer ich das mache, dann sollte ich auf jeden Fall nicht die interne Methode verkrüppeln, die da heißt PIP-Adresse, die in der Oberfläche ist. Es gibt einige Anleitungen draußen, die überschreiben den Wert dann einfach und sagen, ist mir doch scheißegal, was da steht. Ich mach's anders. Das macht halt das Setup ein bisschen merkwürdig dann, wenn dann Leute sich wundern, warum das nicht ankommt. Das zum einen. Und dann ist die Frage, soll ich es ausschließen, den Traffic, wenn ich ihn erkenne oder nicht? Markus, was meinst du?
Ganz klares Jein.
Mhm, gut, das ist
Weil,
wer war das mit dem gedehnten Ja? War es Rosenthal oder war es Wim Tölke, das gedehnte Ja?
Weiß ich nicht.
Du weißt, was ich meine, oder?
Nee.
Okay. Das war irgendein Gewinnspiel von, das nur noch wir beide kennen, aus den 80er, 90er Jahren. Gab es immer ein gedehntes Ja oder so, glaube ich.
Nee, also ein klares Jein, weil wenn ich jemanden zu 100% Sicherheit identifizieren kann als Bot, gibt es keinen Grund, den irgendwo hinzuschicken, um den danach vielleicht auszufiltern. Aber diese Mensch-Maschine-Differenzierung ist ja leider nicht so sauber. Auch wenn ich jetzt einen Spam-Score habe oder einen Bot-Score, dann ist der selten 0 oder 1, sondern dann ist der, weiß ich nicht, 0,7, 0,3, 0,5 oder so oder 0,1 oder 0,9. Und irgendwo muss ich diese Trennung machen. Wenn ich aber filtere, nachhinein, kann ich mir selber überlegen, was ich ausfiltern will und was nicht, wenn ich irgendwelche Merkmale habe in den Daten, anhand derer ich das nachher tun kann. Wenn ich die aber von Anfang an verhindere und die gar nicht erst gesammelt werden, dann kann ich diese Entscheidung nachher nicht mehr revidieren. Und deswegen bin ich eher ein Freund fürs Filtern, es sei denn, ich bin mir 100% sicher, dass etwas ein Bot ist.
Ja, okay, dann justiere ich meine Frage und sage, entweder den Request im Tag Manager komplett unterdrücken oder über einen Filter ausschließen aus der Oberfläche.
Ja, ich, wie gesagt.
Nee, weil du ja sagst, bei dir kommt ja noch an.
Aber und dann filtere ich den, wenn ich, genau, dann filtere ich den anhand der Merkmale, die ich dahin gesendet habe, was für mich das Bot-Merkmal zum Beispiel gewesen ist, warum ich den für einen Bot halte. Und das kann ich ja sehr, sehr gezielt segmentieren. Verhindern.
Nee, du meinst jetzt mit normalen Filtern. Ich meine nicht, dass ich die Filter, die komplett rausschmeißen aus dem GA4.
Nee, würde ich auch nicht machen.
Ja.
So, also weder verhindern noch irgendwie in einen internen Filter laufen lassen, um ihn irgendwo hinzuschicken, damit er da endgültig vernichtet wird. Das ergibt für mich gar keinen Unterschied. Ob ich einen Request sende, von dem ich weiß, der landet nie in den Daten, oder ob ich den Request gar nicht sende, macht für mich gar keinen Unterschied, außer dass ich einen Request gesendet habe für nichts und wieder nichts.
Ja, siehst du, und das macht für mich nämlich doch einen Unterschied, weil du damit die Arbeit von User-Sentries und Prebot, nämlich wenn du sie komplett sperrst, schon den Request komplett am Anfang, was einige machen, dann können die nämlich ihre Verfahren nicht mehr gucken, ob Cookies da sind oder nicht, wenn du die sowieso nicht feuerst. Und das ist ein Hinweis, super wichtig für diejenigen, die das einfach komplett dann sozusagen über einen ausschließenden Filter dann gleich ausschließenden Trigger auf dem Tag Manager machen und gar nicht feuern, dann kennen die Systeme nicht mehr, welche was auf eingebaut ist.
Okay, also für einen Cookie-Bot-Scanner, also für einen Cookie-Scanner ist tatsächlich ein gutes Argument zu sagen, ich muss den Request stattfinden lassen.
Ja. Und der hat halt Bot im Namen, ne, leider.
Ja.
Oder gut, also und auch, ja. Also wenn überhaupt ausschließen, dann durchlassen bis zum GA4 und dort dann einfach mit dem Filter für Dev-Traffic intern und so damit ausschließen, meiner Meinung nach. Wenn. Weil es gibt einfach, wir haben Kunden, die auch nicht so viele Zugriffe haben manchmal und dann hast du halt plötzlich den Cookie-Bot mit irgendwie 250 Zugriffen dazwischen an einem Tag und dann macht das halt komplett alles kaputt.
Ja, wenn ich meine Bot-Score-Variable habe, steht da drin Bot, Cookie-Bot. Und ich sende es einfach trotzdem mit, ohne dass ich ein User-Agent oder sowas brauche. Und dann kann ich den Cookie-Bot ausfiltern, wenn ich das möchte.
Aus deinen Berichten, wenn du dann...
Aus meinen Berichten, genau. Das durch Segmentierung.
Mhm, ja.
Und in deinem Fall kannst du ihn vielleicht dann auch vernichten, aber indem ich dann da einfach hier den als Developer-Traffic oder als intern markiere oder sonst was, damit er dagegen so ein Filter läuft.
Ja.
Aber da, wie gesagt, da muss ich halt 100% sicher sein. Gut, wenn da jetzt Cookie-Bot im User-Agent steht, ist das ein ziemlich klares Signal, dann ist das entweder tatsächlich der Cookie-Bot oder einer, der so aussehen will. Ne? Da könnte ich mir das dann tatsächlich theoretisch sparen oder den gegen so einen Filter laufen lassen, wie in deinem Fall. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Ich lasse auch die durch, wo, weiß ich nicht, wo ich ganz klar sehe, das ist hier Phantom.js oder sowas, ne? Im User-Agent. Dann landen die halt bei mir. Die kommen aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, da kommt auch nicht viel von an. Also da ist Google Analytics selber im Ausfiltern halt von solchen Geschichten gar nicht so doof.
Ja, außer Cookiebot und solche.
Ja, bei einigen verstehe ich nicht, warum nicht, aber ja, ne, so klar.
Hast recht, und weil dann sämtliche Anomalie-Detection-Sachen gar nicht mehr funktionieren auch zum Beispiel. Und dann dauernd diesen Ausschlag hast, diesen Peak.
Genau. Ja, gut, den habe ich nicht, weil ich keinen Cookiebot habe, aber andere Geschichte.
Auf jeden Fall am besten nicht komplett den Tag verhindern, sondern ausführen. Und jetzt kommen wir nicht zu den Fundstücken, Marco.
Ja, jetzt habe ich aber tatsächlich endlich verstanden, jetzt warum du da einen Problem. Unterschied machst. Ne? Nee, also klar, rauslaufen lassen, aber gegen einen Filter rennen lassen, ist was anderes als direkt verhindern aus Sicht eines Cookie-Scanners. Vollkommen richtig.
Ja.
So, Fundstücke. Was haben wir denn? Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Guck mal hier, mal schon 50 Minuten rum. Macht aber nichts. Außerdem haben wir so viele Fundstücke gar nicht, weil wir ja so viel Quatsch davor hatten. Also das erste Ding ist auch schnell erledigt. Bei metrica.de, also vom lieben Mike, ist mal wieder ein Klassiker-Thema, nämlich NotZ aufgegriffen worden. Was ist los bei NotZ in GA4? Wenn man wissen will, was es bedeutet und so weiter und was es in welcher Dimension vielleicht bedeutet, dann kann man sich das hier angucken. Ich glaube allerdings, dass einige Sachen ja heutzutage dann gar nicht mehr NotZ, sondern Data Not Available jetzt erstmal heißt oder so. Ne? Also müssen wir mal gucken. Grundsätzlich haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen. Das ist einfach so ein Link, den man immer wieder mal in die Shownotes packen kann.
Ist hiermit und wer sich passiert. Das mal genauer angucken möchte, kann einfach nach dem Referrer, wenn er ChatGPT-Traffic hat, nach der Quelle ChatGPT gucken, was im Medium drin steht. Weil da tatsächlich nur ChatGPT übergeben wird als Source und Medium leer ist und steht manchmal NotZ und manchmal None, glaube ich, bisschen durcheinander da. Das Google da noch.
Ja, stimmt. Also je nachdem, wo du drauf guckst, ne, wenn es so eine Dimension wie Quelle oder Medium ist, dann steht da einfach None an der Stelle, wenn das eine da ist.
Nee,
du, wenn du eins hast und das andere nicht, dann steht da irgendwas None zum Beispiel.
Ja. Quelle ja, oder Medium nicht. Aktuell.
Ja.
Also macht da, weil nämlich Medium ja ein Pflichtfeld ist.
Ja.
Eigentlich.
Ach stimmt, dann heißt es dann plötzlich nur Z. However.
Also auch nicht ja. immer.
Nee, offensichtlich nicht. Das nächste Ding ist auch wieder eher so ein Service-Hinweis. Wenn du dich nicht täglich in deinem Server-Side-Google-Tag-Manager-Container umschaust, dann hast du vielleicht die Meldung noch nicht gesehen. Also es gibt eine neue Version vom GTM, vom Server-GTM-Image. Und deswegen möchten die abgedatet werden. Also in meinem Fall ist es ja sogar immer noch App-Engine. Ich muss also nochmal das Deployment-Skript nochmal laufen lassen, einfach um diese Meldung loszuwerden. Bei anderen müsste das eigentlich doch automatisch laufen, wie auch immer.
Klar, bei Stape und so und Konsorten. Genau.
Aber selbst wenn du es durchgeführt hast, verschwindet nicht automatisch das Ding. Also die Meldung braucht dann noch ein paar Tage, bis sie weg ist in der Regel. Also selbst wenn du es gemacht hast und du siehst immer noch die Meldung, musst du nichts falsch gemacht haben. Und hauptsächlich ist jetzt, soweit man weiß, die Node.js Version einfach aktualisiert worden und das war's. Also glaube ich nichts Schlimmes. Also es läuft auch noch ohne, das kann ich euch sagen. Ich war nämlich noch faul.
Ja, keine Hektik damit. Das läuft schon noch einige Zeit damit.
Simo empfiehlt ja auch vielleicht sogar mal zu warten, bis es Release-Notes gibt. Ja, ganz verwegener Idee, aber macht man vielleicht.
Aber krass, ich habe auch mal geschaut. Ist jetzt die 3.0 ist das jetzt tatsächlich?
Ja. Also meinst du einen Major-Versionswechsel?
Major-Release. Ja. Heißt, offiziell wäre es ja ein Major, aber irgendwie ja. ist dann Versionswechsel, wäre für mich kein...
Nee, dann gibt es vielleicht irgendwelche tollen Features, von denen wir demnächst erfahren werden. Ja, warten wir es ab.
Nee, steht auf der Liste steht ja nichts drin. Naja, nichts Neues. Okay, dann machen wir weiter.
Genau, machen wir weiter mit einem Link zu LinkedIn und zwar zu Tom. Schon wieder schönen Gruß an den gleichen Tom wie eben. Bei ihm hatte ich gelesen, das Thema Google AI Mode, wo bleibt die Messbarkeit? Also lange Rede, kurzer Sinn, wer den Google AI Mode nutzt, der klickt auf Links, wo No Referrer draufsteht. No Open
No Referrer. Aber das ist aber nicht die AI Overview gemeint?
Nein, da ist der AI Mode gemeint, nicht die AI Overviews.
Ja. Ja. Dieses neue Zeug.
So, und wenn das dann passiert, dann kriegt man folgerichtig auf der im Traffic empfangenen Website keine Informationen über den Referrer und dann ist der Traffic auch nicht vernünftig der Quelle zuzuordnen. Und du hast dann auch gefunden, bei Ahareps gibt es dazu auch einen Blogbeitrag. Nö, oder du hast den Link angeklickt.
Genau. Den hat Thomas gefunden. Ja. Das ist, glaube ich, bei Thomas im Posten.
Drin. Ja, Link zur Quelle. Ah, gut, haben wir die beide hier. Und was kann man dagegen tun? Nix. Erstmal. Die Frage ist das Absicht oder nicht? Und wenn es Absicht ist, welche steckt dahinter? Ne? Da kann man natürlich jetzt wieder aluhutig ganz viele Theorien aufstellen. Die für mich nachvollziehbarste ist, dass Google nicht wissen, uns nicht messbar machen lassen will, wie viel Traffic irgendwie darüber kommt. Aber wenn das so ist, dann wird halt der Direct-Topf irgendwann immer mehr anwachsen und man könnte sich denken, wo es herkommt, ne? So, wenn ich es dann gleichzeitig auf einem anderen Kanal verliere. Wie auch immer. Gut. Und dann habe ich noch zwei kurze Links zusammengepackt in eine Datenschutzecke. Special, wir wollen keine Datenschutzecke einrichten, aber es waren einfach zwei Links, die jetzt ein bisschen zusammenpassen. Der erste ist von Brian Clifton, der sich auch so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, ob Schrems 3 überhaupt noch vermeidbar ist und ob man sich vielleicht jetzt schon darauf vorbereiten sollte. Und ja, theoretisch schon. So, man könnte sich natürlich schon überlegen, was passiert, wenn ich morgen Zugriff auf meine Daten verliere oder das, was ich heute mache, so nicht mehr funktioniert und ich die ganzen Stacks nicht mehr benutzen kann. Nicht verkehrt. Und das andere Ding ist der Bericht zu einem Urteil, wo jetzt erneut der TC-String heißt das Ding, glaube ich, ne, beim TCF, bei diesem Consent-Framework der Werbebranche, dass der zum personenbezogenen Datum jetzt nochmal gerichtlich bestätigt erklärt wurde und deswegen ist diese ganze TCF-Geschichte jetzt total in Problemen, weil es wahrscheinlich überhaupt gar keine vernünftige Einwilligung geben konnte, jemals. Und niemand, man möchte ja nicht verantwortlich sein für die Verarbeitung, ist man aber, ist, hat man jetzt gesagt. Und das ganze Thema wird immer problematischer. Ist das jetzt die letzte Instanz? Ich glaube nicht. So, wird sich morgen die Welt ändern? Ich glaube nicht, aber wir reden jetzt schon länger darüber, dass TCF eigentlich problematisch ist aus Sicht der Datenschützer und das scheint sich hier jetzt auch vor Gerichten nochmal zu bewahrheiten. Bitte dazu. Du liest noch, oder?
Nee, ja, weil ich gerade überlegt habe, ob zu dem Thema nicht auch passte, von wegen, dass Microsoft ja hier E-Mails gesperrt hat, einfach so auf Trumps Hinweise hin scheinbar.
Ja.
Vom Internationalen Gerichtshof. Gesagt hat, ja. Nö, der Richter ist doof, machen wir zu. Und
das, ja, wenn ich es aber richtig verstanden habe, dann ist das sowieso passiert, weil weil ein Ermittlungsverfahren gegen den läuft, wegen irgendwas. Der hat sich wohl zu Schulden kommen lassen und dann ist das ja auch nicht ganz unüblich, dass man dem Zugriff auf seinen eigenen, also vielleicht ist da einfach das eine mit dem anderen zusammengeworfen worden.
Ja.
Ohne jetzt politisch
darum zu hatte ich noch
passiert das ja in letzter Zeit häufiger, ne? Heizungsgesetz, Fuß, hust, ne? So, also da werden ja auch immer irgendwelche Dinge völlig in falschen Zusammenhang.
Darum hatte ich gerade zu Ende gelesen, um das Update noch hinzugucken. Daher schaute ich gerade wahrscheinlich ein wenig abwesend, deshalb, nur weil ich da nichts Falsches sagen wollte und niemanden verleumden wollte, der. Ja, aber Datenschutz immer spannendes Thema in allen Dimensionen. Macht uns nicht arbeitslos.
Alles klar.
So, Service Workers.
Ja. Service Workers.
Ja.
Was machen die, warum machen die was? Ist die Frage.
Du hast da einen Link reingepackt zu Optimize, zu einer Website, die vielleicht nicht das Original ist. Willst du vielleicht den Original-Link reinpacken?
Ich ist das, habe nichts Originaleres gefunden. Ich habe aufgegeben, eine andere Quelle zu suchen. Es ist tatsächlich, ich habe mich schwer getan, diesen Link hier reinzupacken, aber selbst bei Search Engine, Roundtable, Land, irgendwas, keine Ahnung, wurde dann auch immer nur der hier nochmal nachgebetet und dauernd referenziert. Keine Ahnung, es scheint sonst niemand was Vernünftiges drüber geschrieben zu haben und deswegen haben wir den jetzt hier mal genommen, um zu erklären, warum werden Service Worker überhaupt irgendwie zum Einsatz gebracht beim serverseitigen Google Tag Manager und womit hat das was zu tun? Und hauptsächlich können wir uns damit abfinden, dass es jetzt einen weiteren Weg gibt, auf dem Daten von A nach B kommen, auf den wir vielleicht gar nicht gucken. Und es macht das Debugging nicht einfacher. Das ist so vielleicht die wichtigste Geschichte hinterher.
Ja, aber vielleicht dürfen wir irgendwann reinschreiben. Dass wir, weil es ist ja eine Middleware zwischen dem GTEC im Client und dem serverseitigen. Und so wie wir früher auch den Request verändern dürfen, vorausging.
Ja. Kriegen wir da jetzt unseren
wie ist das, den
Custom Task
wieder zu. Vielleicht kommt der Custom Task da rein.
Ja,
das wäre doch was.
Ja, das wäre doch.
Ansonsten schreibt David Balecho ein Skript, was ihn da reinpackt.
Lustigerweise habe ich heute noch darüber geredet, dass ich mir das am Server wünschen würde, sowas wie ein Custom Task. Dass man, es gibt ja Transformationen für die eingehenden Events. So, ich würde mir wünschen, es gäbe auch für die ausgehenden Daten, für das, was das Tag nachher raussendet, auch nochmal sowas wie ein Custom Task, dass ich mir den Payload anschauen kann, da nochmal dran rumbauen und dann den Payload rausschicken. Das wäre super.
Ja.
Und das dann am besten auch noch im Zusammenhang mit so einer Art Callback, dass man sagen kann auch, wenn das Tag danach fertig ist und gefeuert hat, dann gibt es ja ein Ergebnis, es gibt einen Statuscode, ist das sonst noch was. So, und ich hätte gerne ein Callback, wo einfach eine Funktion aufgerufen werden kann, wo mir diese ganzen Informationen über den Status, Response-Code und all so ein Kram übergeben wird und wo ich den vielleicht zu Logging-Zwecken auch nochmal irgendwie bearbeiten kann.
GRF gibt aber nicht zurück, oder?
Nee,
die nehmen einfach nur entgegen. Also, die nehmen auch keinen Status, die nehmen einfach nur entgegen und sagen, du bist schon angekommen, oder?
Ja. Nee, ja, aber da sind nicht alle gleich. Facebook ja zum Beispiel gibt ja dann eine Trace-ID, da sagt ihr hier, das war alles scheiße, was du da gemacht hast und so. Und das sind ja, klar, die kann man sich in Logs schreiben lassen, aber ich würde mir einfach für mehr Flexibilität sowas wünschen. Also den Custom Task, die ausgehenden Transformationen und oder ein Callback nach Abschluss des Feuerns eines Tags.
Ich habe da eine Idee, wer dir da helfen könnte. Dave von Stay. Weil die bauen nur alles in ihren komischen Tech-Manager-Server, eigentlich gerne nutze. Aber die haben doch auch ausgehenden Requests loggen, die ja für alles mit und so. Von
genau.
daher.
Ja, das wird ja aber als Logging gemacht. Aber nur von den Tags, die sie selber geschrieben haben oder die ich geschrieben habe und wo ich gesagt habe, ich baue das Logging mit ein, weil ihr mich freundlich drum gebeten habt. Aber das GA4-Tag loggt zum Beispiel nichts ausführlich für dich dann.
Das behauptest du in deinem üblichen
Lied. Das behaupte ich einfach mal so.
Die machen alle ausgehende Quests erstmal, glaube ich.
Ja gut, ausgehende Quests kannst du machen. Ne? So. Status Quo kriegst du wahrscheinlich auch, aber irgendwie Response Codes zum Beispiel dürften da eigentlich nicht drinstehen. Wie auch immer, müssen wir uns jetzt nicht dran aufhalten, aber ich bin mir relativ sicher, dass so ein Callback nicht verkehrt wäre oder eben so eine ausgehende, eine Transformation der ausgehenden Daten, nicht der eingehenden Daten. Wollen wir so lange weiterhüpfen zu einer News, die ich gefunden habe, die euch unterhalten darf, wenn ihr möchtet? Da hat nämlich einfach jemand die gute Idee gehabt, wir nehmen uns mal diese Google Analytics Prüfung und lassen einfach mal hier so die gängigen Modelle diese Prüfung mal durchlaufen und gucken, ob die durchkommen oder nicht. Was soll ich sagen? ChatGPT schafft's locker und der Rest noch nicht. Aber lustig fand ich, dass Gemini mit am schlechtesten abgeschnitten hat, obwohl ja eigentlich die auf den entsprechenden Fragen und Antworten ja am einfachsten zu trainieren sein sollten. Ja, da hat das jemand mal ausprobiert und unten drunter für euch, damit ihr, wenn ihr schnell durchgelesen habt, wenn ihr euch nicht herausgefordert genug gefühlt habt, auch mal beim Analytics, bei der Prüfung selber, dann gibt es unten drunter noch ein Quiz. Da sind die Fragen tatsächlich so ein bisschen schwieriger.
Ja, und ich packe mal einen Link oben in unsere AI-Ecke, weil wer das, ich habe gerade gesehen, wie sein Testaufbau war, wer keinen Bock hat, das irgendwie selber einzugeben bei ChatGPT, kann bei heise.de sich ein Video anschauen, da hat der CT-Redakteur das mit Browser-Use gemacht. Nettes Video, wie man sozusagen die gesamten Browser seine Multiple-Choice-Tests machen lassen kann. Er natürlich nur zum Testen, hat der Jan-Kino Jansen mit dem gleichen Namen wie ich, da gemacht. Und lässt dann da Modelle drauf laufen.
Ja, wunderbar. Kann ich mir dann hier auch noch angucken.
Mhm.
So, da sind wir fast fertig. Der vorletzte Punkt wäre das Thema JSON-Tag. Da hatten wir beim letzten Mal ja auch schon mal drüber geredet, dass der Florian Götting da irgendwie eine Alternative zum Stable-Data-Tag und der Walker-Geschichte, Walker-OS-Geschichte gebaut hat, um Daten halt im Browser zu erheben und an einen Server seit Google Tag Manager zu senden und da zu empfangen. Und ich habe mich jetzt die Tage da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und habe dann auch erstmal den USP nicht gesehen, außer einer sehr schlauen Idee, was das Monitoring angeht. So ist auch nochmal die Idee verstärkt worden, dass wir eigentlich sowas wie ein Callback bräuchten. Aber was der Florian gemacht hat, ist, hat jetzt hauptsächlich mal eine grundlegende Doku geschrieben. Also was macht man überhaupt mit und wofür ist es gut und wie benutzt man das? Ich habe mich da entlang gehangelt und habe mir ein Test-Setup aufgebaut und mal ein paar Daten von A nach B geschickt. Und da sind ein paar Fragen entstanden, die haben wir inzwischen auch geklärt. Wir hatten uns heute auch nochmal so ein Stündchen oder sowas zusammengesetzt und unterhalten. Das ist mit Sicherheit noch nicht für jedermann gedacht. Aber als Open-Source-Tool, finde ich, fehlen da einfach noch so ein paar Dinge. Die kommen dann hoffentlich noch. Für euch einfach die Idee, wenn ihr eben weg wollt von GTAG im Browser und ihr wollt explizit nicht GA4 mit Daten füttern, dann ist der JSON-Tag und JSON-Client mit Sicherheit auch eine Alternative, mit der man Daten von A nach B senden kann. Es ist dann ja auch keine Rocket Science am Ende des Tages. Ne? Du nimmst irgendwelche Informationen, packst sie in einen Parameter, schickst in einem Request raus, auf der anderen Seite nimmst du die Information wieder aus dem Parameter, gibst dir einen Namen und machst daraus ein Event. So, das ist also alles jetzt nicht so furchtbar kompliziert, aber ihr müsst es dann eben nicht selber bauen. Was ich ganz interessant fand an diesem Ansatz war die Idee, wie man mit dem Monitoring umbauen kann. Du kannst also ähnlich wie das Ding vom Simo macht, kannst du halt so ein Monitoring-Request irgendwo hinschicken oder was in den BigQuery versenken, dass irgendwelche Tags gefeuert haben oder nicht und wie der Status von irgendwelchen Dingen war. Und hier diese JSON-Tag, JSON-Client-Kombination, also der JSON-Client halt hauptsächlich, der ist in der Lage einfach Nachrichten von den feuernden Tags entgegenzunehmen, die über diese internen Messages dann versendet werden und schreibt dir dann eben ein angereichertes Log, nicht in Logs, wie es bei Stable der Fall ist, wo du eben schon angesprochen hattest, sondern er stellt dir ein Event, das heißt, es wird ein neues Event, so ein Monitoring-Event einfach erzeugt, du hast also, kommt ein Page-View rein, wird verarbeitet, die Tags feuern Und wenn der Client die Rückmeldung von den ganzen Tags bekommt, macht er dir ein Monitoring-Event. Und dieses Monitoring-Event kannst du dann wieder nehmen und beliebig weiterverarbeiten. Die Idee fand ich ganz interessant. Hab jetzt nicht den riesen Anwendungsfall. Du musst natürlich dann eben aufpassen, dass du dieses Event nicht wieder nutzt, um es irgendwo hinzuschicken, wo es nicht hingehört. Aber den Ansatz fand ich ganz interessant. Ist aber jetzt irgendwie nichts, wo ich sagen würde, dafür müsst ihr das jetzt benutzen, weil man muss ja tatsächlich, damit dann dieses Monitoring funktioniert, dann auch bei den Tags, die dann feuern, im Prinzip auch dafür sorgen, dass die diese Messages verschicken. Ne? Das machen die wenigsten. Mhm. Muss also an den Tags rumpatchen und sowas. Das ist dann ein bisschen blöd. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge beim JSON-Tag, JSON-Client, würde ich sagen, Work in Progress.
Finde ich schön. Finde ich tatsächlich, muss ich mir auch mal anschauen, weil es ist genau die Lösung für, wie feuere ich Facebook, wenn ich Analytics nicht feuern darf.
Genau. Ne? Was brauchst du schon für Facebook? Brauchst ja nicht viel. Brauchst du eigentlich nur die Information, was da stattgefunden hat. Gut, das Ding sendet jetzt von Haus aus eben nicht Referrer, Page-URL, Title, also ein Kram. Wenn du es also haben willst, musst du es da selber eintragen. Aber du kannst eben alle Informationen, die du willst, von A nach B transportieren. Gibt es ein paar offene Punkte noch, was Consent angeht. Das Ding setzt dir jetzt in der Antwort zum Beispiel erstmal immer irgendwie so ein Cookie, was du vielleicht dann in dem Fall nicht haben wolltest. Ne? So.
Schnell wieder löschen, direkt sofort dann
direkt wieder löschen.
Event machen. Der schickt doch ein Event zurück, da kannst du gleich mit dem Event gleich wieder löschen.
Genau. Ja, kannst du mit dem Event dann direkt irgendwie ein Cookie-Monster wieder triggern, was er in Cookie löscht. Oder ich habe sogar eine Vorlage gemacht, das heißt irgendwie Cookie, Remove Cookie oder sowas. Kannst du auch Cookies mit löschen vom Server. Egal, ja, also das sind so ein paar Lücken noch. Aber das Schöne ist ja, dass man, das ist halt Open Source, das liegt bei GitHub, wenn dich was stört oder wenn du was erweitern willst, dann mach's doch einfach, schick einen Pull-Request und dann kannst du dran mitarbeiten. Mhm. So, damit sind wir durch. Fast.
Passt. Wir haben bei Simo was?
Genau, wir haben bei Simo was, nämlich ein Google Consent Mode Basic Anleitung. Ich wusste nicht, dass die Welt das braucht, aber Simo hat es gemacht. Es hat bestimmt irgendeinen Grund, warum die da jetzt existiert. Aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, weil einige ja glauben, dass Basic, also zumindest habe ich das von Kunden gehört, dass sie dachten, Basic wäre V1 und Advanced ist Consent Mode V2.
Mhm. Ja gut, Verwirrung rund um das Thema Consent Mode gibt es genug. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich halte den für unnötig, diesen Beitrag. Ich hatte mich nur gewundert, aus welcher Motivation der dann ausgerechnet jetzt gerade entstanden ist. Aber wie immer stehen hier auch irgendwie Kommentare drunter. Mit Fragen.
Ich sehe, der ist sehr, sehr technisch. Ich glaube, es hätte auch gereicht, das, glaube ich, wenig technisch zu erklären, einfach nur die Leute verstehen, was das bedeutet. Also.
Ja, weil dann schreibst du den doch, den kurzen. Ja, dann wirst du vielleicht ja demnächst dir KI-Antwort damit.
Ja.
Die KI-Antwort. Ich kann auch keine kurzen, untechnischen Beiträge schreiben. Ist mir einfach nicht gegeben.
Doch, kann ich schon, aber. Nehmen wir da schon eine Hilfe dran. Ich schreibe den dann. Die schreibt das ja genauso. Naja.
Gut, ja, damit sind wir durch. Mhm. Wir haben keinen Tipp, kein Nix, kein gar nichts, nicht mal ein kleines Geschenk des Monats für euch, fürchte ich. Nichts gefunden. Michael steht da jetzt mit dem Cursor vor den drei Punkten und denkt nach. Ich kann das ja alles immer sehen, wenn wir im gleichen Dokument arbeiten. Aber
nutzloses Wissen hätte ich. Wir hätten eine Kategorie nutzloses Wissen. Weißt du, woher das Wort Taxi kommt?
Verlorenes Wissen. Ich konnte diese Frage mal beantworten.
Wahrscheinlich von der Familie Taxis.
Nee.
Die dann irgendwann zu Turn und Taxis wurden, weil sie ja zum Hochadel gehören wollten.
Ja.
Und man nimmt an, dass es von da kommt. Es gibt noch ein lateinisches Wort, wo es herkommen könnte, aber man ist nicht ganz sicher. Es kann tatsächlich von, weil die das Postwesen sozusagen gestartet haben, die Familie Taxis und dadurch die Beförderung und darum heißt das, und deshalb heißt die Dinge Taxi. Fand ich sehr obskur.
Mag stimmen, ja, genau.
Ja, wer das genauer hören möchte, die Geschichte des Postwesens in dem Podcast Eine Stunde History. Also wer irgendwie einen Einschlaf-Podcast braucht, kann sich den anhören. Das war eine Stunde irgendwie so sehr wichtiges Wissen. Das ist jetzt mein Tipp.
Ja,
eine Stunde History, der Podcast. Also ja, Markus, wenn du sowas mal brauchst, zum
Schlaf
oder zum...
Noch einen Link reinhauen. Hier.
Haben Podcast Links?
Ja, bestimmt. Einfach den Namen reinschreiben hier. Zack, dann kann man den schon finden. Termine haben wir keine. weil wir nicht so sicher sind, ob die Kategorie überhaupt noch einen Sinn ergibt. Wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, ihr teilt uns mit, was bei euch an tollen lokalen Stammtischen und so weiter stattfindet. Macht nur keiner mehr. Dann kam noch Corona, dann wurde es noch weniger. Und jetzt erzählen wir ja bloß noch, auf welche Konferenzen wir vielleicht gehen oder auch nicht.
Ja, finde ich okay, das reicht ja auch.
Ja, also lassen wir es drin.
Wissen, damit die wissen, wo du bist.
Ja.
Wo bist du denn hier demnächst?
Ja, bist du denn irgendwo mal?
Nein, ich bin nie irgendwo.
Ja, siehst du, dann ist das ja bloß noch, wo ist Markus? Dann das heißt sie nicht mehr Termine,
vielleicht
sondern
findet Waldo,
heißt die dann, Kategorie. Wo ist Waldo?
Nee, was ist denn dein nächster Termin?
Nächster Termin ist Campix nächsten Monat. Übernächster Termin ist Analytics Pioneer Summit übernächsten Monat. Und das war es eigentlich erstmal. Dann kommt gegen Jahresende noch mindestens ein Measure Camp und vielleicht auch noch Berlin. Das wären dann zwei. Dann waren das meine Termine dieses Jahr.
Ja.
Schön, dass wir darüber geredet haben.
Ja, also das wäre, also Markus seht ihr dann
sehen wir dann da.
CEO Campix und dann lass mich die mir drin, damit wir wissen, wo du dich gerade rumtreibst.
Ja gut,
kann, mit den neuen Aufklebern, die wir noch nicht haben.
Ja. Dann bald mit denen. Genau, wir brauchen neue Aufkleber. Ich habe sie jetzt auch echt fast alle abgegeben. Ich habe noch 5 oder 6 Stück, glaube ich. Ab jetzt werden sie wahrscheinlich beliebt, weil rar.
Von den Trump-Aufklebern?
Von unseren Make Analytics Great Again Aufklebern.
Ja, das war damals, glaube ich, erste Amtszeit
Trumps. Das war vor der ersten Amtszeit Trumps, als wir das noch witzig fanden mit dem Make irgendwas Great Again.
Ja.
Die grenzwertigen Aufkleber habe ich noch. Und dann sind wir durch. Danke fürs Zuhören. Wir hatten tierisch Spaß. Ich glaube, man hat es gemerkt. Ob ihr Spaß hattet oder nicht, wissen wir nicht. Aber ihr könntet es uns theoretisch durch Kommentare, Bewertungen und sonstigen Schnickschnack wissen lassen. Ihr wisst, wo wir zu finden sind, auf eurer Plattform. Wenn ihr auf eurer Plattform nicht irgendwas bewerten oder sonst was könnt oder wollt, haben wir Shownotes bei termfrequenz.de und ansonsten haben wir noch podcast@analytrix.de als Mailadresse. Und das war's.
Ja, und wenn du uns auf Spotify gerade hörst, darfst du uns gerne noch ein Sternchen geben oder 2, 3, 4, 5, weil nur für echte Hörer gibt es die Sternchenvergabe. Und dann solltest du auf Spotify Kommentare schreiben, sei dir sicher, wir lesen sie nicht.
Genau, geht das? Kann man da Kommentare schreiben?
Man kann so
folgende Kommentare schreiben. Das ist hart, ja. Dann bitte auch per E-Mail.
Genau. Und natürlich nehmen wir auch sehr gerne Voice-Nachrichten entgegen auf LinkedIn oder auf dem Kanal, auf den ihr wollt. Können wir auch gerne einspielen dann, wenn sie schön oder passend sind oder so.
Genau.
Wer Bock hat. In diesem Sinne.
Damit bis in den nächsten Monat. Wir hören uns.
Bis dann.
Ciao.